Hi guys, it's Football Monday and today I have really something special.
Mit Cedric Pick
und Markus Babbel.
Markus, was ein Wochenende. Da war aber einiges geboten. Wie geht's dir nach einer wahrscheinlich, so vermute ich mal, kurzen Nacht, das Spiel gestern Deutschland-Italien, du hast es als Experte wieder begleiten dürfen, ging dann doch etwas länger als gedacht. Das macht die Nacht dann zwangsweise kurz, aber du siehst gut erholt aus. Wie geht's dir?
Erstmal, ich grüße dich, Cedric, und mir geht's hervorragend. Die deutsche Mannschaft hat es dann trotz alledem noch geschafft, auch wenn es eine schwierige Geburt war und sie sich das Leben etwas schwer gemacht haben, ist es eben entscheidend, dass du dann es trotzdem schaffst. Und das haben sie getan. Und dann verschmerzt man halt auch die ein oder andere Stunde kürzeren Schlaf. Und dementsprechend freue ich mich jetzt auf deine Fragen und was du so alles für unser Publikum vorbereitet hast.
Ja, also wir haben zum Glück einiges, über das wir sprechen können. Es war ein super spannendes Halbfinale. Quatsch, jetzt greife ich schon vor. Viertelfinale zwischen Deutschland und Italien. Es gab aber auch andere Viertelfinals, die eben sehr, sehr spannend waren. Zum Teil mit Überraschungen. Über all das sprechen wir jetzt. Die U21-EM heute in dieser Folge natürlich so ein Stück weit im Fokus, weil es einfach sehr gesprächswertig ist, weil es Laune macht. Du hast gerade das deutsche Spiel angesprochen. Wie viel Nerven hat dich das gekostet? Wir sehen dich ja und hören dich ja als Experten. Jetzt könnte man ja sagen, ein Experte, der gibt halt seine Expertise kund, ist mit dabei, schätzt die Dinge ein, aber du bist natürlich am Ende des Tages auch so ein Stück weit, ich sag jetzt mal, Fan der deutschen Mannschaft, oder wie würdest du das sagen?
Ja, absolut, absolut. Ich bin totaler Fan von diesem Jahrgang. Mir gefällt der unglaublich gut. Es sind viele wirklich tolle Talente mit dabei, wo ich spätestens in 2-3 Jahren in der A-Nationalmannschaft sehe. Und da leidet man mit, ja, und du wirst jetzt lachen. Auch ich habe mich gestern, ich bin auch schwer ins Spiel gekommen, ja. Es gibt so Spiele, da kannst du auch mit deinen Kommentaren, da fließt es, da läuft es, da bist du gut drauf und dir fallen die Wörter ein und alles läuft so richtig geradeaus dahin. Aber auch gestern bei mir habe ich mich schwer getan, in dieses Spiel zu kommen. Die Mannschaft tat sich extrem schwer. Sie ist zwar einigermaßen ordentlich hineingekommen, aber mir war das dann alles zu langsam, zu bedächtigt, zu ängstlich ein Stück weit. Ja, es stand viel auf dem Spiel. Ja, wenn du Fehler begehst, dann kannst du eben rausfliegen, dann bist du nicht mehr dabei, obwohl du die Vorrunde so grandios als Erster abgeschlossen hast. Und die Italiener haben sich das am Anfang etwas angeschaut und sind dann richtig gut ins Spiel gekommen. Ja, wahrscheinlich auch etwas gepusht vom A-Nationaltrainer Gennaro Gattuso, der seine erste Amtshandlung zur U21-Europameisterschaft macht und sich seine Jungs anschaut. Und das fand ich großartig, wie er neben Gigi Buffon sich das Spiel da reinzieht. Und da habe ich unseren natürlich etwas vermisst, ja, weil ich glaube, das hätte den Jungs auch gut getan. Und die Italiener waren dann einfach auch die bessere Mannschaft. Ja, sie haben uns den Schneid abgekauft. Sie sind von Minute zu Minute sind sie mutiger geworden, hatten dann mit Gnonto ihre erste und gefährliche Torschance in der ersten Halbzeit. Wir hatten so 2-3 gefährliche Halbchancen, aber nichts Zwingendes. Und dann habe ich gehofft, dass es vielleicht mit der Halbzeitpause mit den richtigen Worten in die richtige Bahn geht. Es ist eben nicht passiert. Die Italiener waren einfach uns dominant. Sie waren uns überlegen. Sie waren uns taktisch voraus. Sie waren griffiger. Sie waren spritziger. Und gehen dann verdientermaßen durch Colosseo in Führung. Und dann glaube ich, das ist meine Meinung, macht der Trainer Carmen Nunziata einen Fehler. Er wechselt diesen Colosseo aus. Und er war bis dahin der beste Mann bei den Italienern. Der hat uns solche Probleme bereitet. Der hat den Collins, den Gruder auf unserer rechten Seite so dermaßen vor Aufgaben gestellt, die zwei nicht lösen konnten, wo sie immer wieder große Probleme hatten. Und er wechselt ihn aus. Und da habe ich mich auf der Tribüne gefragt, was macht er? Ist er angeschlagen? Nee, den Eindruck macht er nicht. Und es war für mich nicht nachvollziehbar. Und dann kam so ein Bruch in ihr Spiel. Ja, sie haben sich zurückgezogen und dann so kamen die Deutschen ins Spiel natürlich mit dem 0-1 Rückstand. Sie mussten etwas mehr tun. Die Italiener gaben ihnen auf einmal den Platz und den Raum, was sie ihnen vorher nicht gegeben hatten. Und das Spiel hat sich dann gedreht. Auf einmal waren die Deutschen waren dominant, haben ihr Spiel den Italienern aufgezwängt. Und manchmal brauchst du eben auch diese Standardsituation, wo ich immer sage, das wird mir viel zu wenig trainiert, weil oft ist es so, dass aus dem Spiel heraus du große Mühe hast, Tore zu machen. Dann brauchst du eben auch mal eine Standardsituation. Und so war's. Nick Woldemare macht es 1-1 nach einer Ecke und da habe ich gemerkt, das Spiel kippt jetzt. Ja. Das kippt zu unseren Gunsten. Und dann kamen natürlich uns die Italiener auch noch entgegen mit gelb-roten Karten. Ja. Einmal für ist mir der Name entfallen vom FC Zürich, der nach Leeds gewechselt ist. Gnoto,
genau.
Der uns da half mit der gelb-roten Karte. Und dann habe ich gemerkt, hoppala, das gefällt mir jetzt, das geht in die richtige Richtung. Ja, und dann kam sogar noch das 2-1 für uns mit Nelson Weiper. Und da zeigt sich halt auch wieder diese ganze Klasse eines Nick Woldemare. Ich muss ihn halt immer wieder erwähnen, weil er einfach außergewöhnliche Dinge macht. Ja. Der kriegt einen Kopfball und ich würde jetzt mal behaupten, so 13, 14 Meter vor dem italienischen Tor. Was macht er? Er köpft nicht aufs Tor, weil er sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich von da ein Tor köpfe, ist relativ gering, weil der auch wenig Druck hinter dem Ball bekam. Nein, er verlängert ihn auf den zweiten Pfosten und hofft, dass da jemand steht von uns. Und wer steht da? Nelson Weiper steht da und batscht das Ding mit der Innenseite überragend ins lange Eck. Und dann denkst du, jetzt ist es perfekt für uns, jetzt müssen die Italiener wieder. Und was passiert? Sie kriegen noch eine gelb-rote Karte. Zanotti, der sich der hat sich so echauffiert über den Schiedsrichter. Der konnte gar nicht anders und er musste ihn mit Gelbrot vom Platz stellen. Und jetzt wirst du lachen, Cedric. Ich habe danach via Instagram übelste Beschimpfungen bekommen, hauptsächlich von italienischen Fans, wie parteiisch ich bin und wie schlecht ich meinen Job da mache und wie viel Bier ich eigentlich getrunken hätte, dass der Schiedsrichter war gekauft und hat nur für die Deutschen gepfiffen. Meine lieben Italiener. Ich habe das wirklich ganz sachlich und klar analysiert. Der Schiedsrichter hat ein tolles Spiel gemacht, das sage ich heute nach wie vor. Er hat wirklich jede Entscheidung richtig bewertet. Er hat sogar, wo ich ein Foul gesehen hätte, bei Rocco Reitz, kurz vor dem 16er, da hätte ich einen Freistoß gegeben. Das war für mich die einzige Situation, wo ich sage, na, die hätte ich anders entschieden. Alles andere hat er perfekt analysiert, perfekt gesehen, perfekt umgesetzt. Er kam aus dieser Nummer nicht raus. Wenn Gnonto ihn zweimal fault, gelbwürdig, dann muss er ihn vom Platz stellen. Wenn ein Zanotti sich zweimal so echauffiert, wie er es getan hat, muss er ihn vom Platz stellen, weil wenn er es nicht tut, kriegt er einen Einlauf vom Schiedsrichterbeobachter und kann dadurch vielleicht das nächste Spiel oder in der Zukunft die Spiele für sich abhaken, weil er nicht mehr nominiert wird. Er musste so reagieren. Ich verstehe den Frust der Italiener. Ja, das konnte ich alles nachvollziehen. Nur in dem Moment hat der Schiedsrichter alles richtig gemacht. Und ja, und dann dachte ich, und ich bin dann schon von meinem Kommentatorenplatz bin ich runtergegangen. Und was passiert? Ja, Collins klärt den Ball nicht richtig. Es kommt zur Situation, dass nochmal ein Foul kurz vor dem 16er passiert und ja, ein überragender Freistoß. Das muss man ja wirklich sagen. Ein überragender Freistoß von Ambrosio. Und da musste ich halt wieder den Weg nach oben antreten und das Spiel weiter von der Kommentatorenplatz weiter kommentieren. Und Gott sei Dank, Merin Röhl schnappt sich den Ball und batscht das Ding dann Gott sei Dank noch rein. Und ja, es war eine schwierige Geburt, weil sich die deutsche Mannschaft sehr, sehr schwer getan hat. Auf der anderen Seite sind sie die einzige Mannschaft, die einzige Nation, die als erster ihre Gruppe vollendet hat und trotzdem weitergekommen ist. Alle anderen sind ausgeschieden. Ja, also
alle
das zeigt. Alle anderen Gruppen erstens sind ausgeschieden. Die Dänen sind raus, die Portugiesen sind raus und
die Spanier.
Und die Spanier, genau. Und das sieht man sieht, wie schwierig es ist, weil das Turnier wieder bei Null anfängt. Und die anderen Favoriten hat es alle erwischt und die Deutschen konnten sich trotz alledem, und das zeigt ja dann auch eine Qualität, dann durchsetzen.
Ja, über die Engländer sprechen wir natürlich. Das ist eure Erwartungshaltung, dass wir das tun in einem Podcast, der sich vor allem um den englischen Fußball turnusmäßig dreht. Aber weil eben Markus als Experte für die Deutschen unterwegs ist, jetzt gerade bei der U21-EM, finde ich, sollten wir das zuerst mal behandeln. Das Spiel, über das wir jetzt die ganze Zeit schon sprechen und über das ich noch ein bisschen sprechen würde weiterhin. Du hast ein paar interessante Dinge schon angesprochen, zum Beispiel mit der gelb-roten Karte für Mattia Zanotti. Beim ersten Mal war es, glaube ich, weil er den Ball nicht freigegeben hat nach dem Pfiff des Schiedsrichters. Und dann eben, weil er sich aufgeregt hat. Und das Ding ist ja auch, wenn, also es geht ja nicht nur um die Karriere des Schiedsrichters, wo ich völlig bei dir bin, wenn er sowas durchgehen lässt, dann sieht der Beobachter das und dann wird er ihn dafür zur Rede stellen und möglicherweise abstrafen, indem er dann andere Einsätze nicht bekommt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist ja, dass das sonst Schule macht. Ne? Und ich finde, das ist ja immer noch U21, steckt ja im Namen die ganze Nummer, dass das immer noch junge Spieler sind, die sich noch entwickeln können, sollen, respektive müssen. Und wenn du das dann hier schon durchgehen lässt, dann nimmst du das in deiner Entwicklung mit, dass du damit ja auch weiterkommst. Und genau das soll ja eben nicht sein. Du sollst ja lernen, dass du das eben nicht machst. Wenn der Schiedsrichter Freistoß pfeift, dann hast du den Ball freizugeben. Wenn der Schiedsrichter eine Entscheidung getroffen hast, dann hast du dich nicht über Gebühr aufzuregen oder was auch immer er dem Schiedsrichter verbal noch zugeworfen hat. Das wissen wir ja nicht. Das hast du eben nicht zu tun. Das gehört eben nicht in den Sport. Auch wenn das irgendwie, Schule gemacht hat im Laufe der letzten Jahrzehnte. Es kommt ja immer mehr auf. Dann gab es mal irgendwann den Beschluss, nur noch der Kapitän darf mit dem Schiedsrichter sprechen. Hier geht es auch um Sprechen, respektive auf Augenhöhe diskutieren. Es geht nicht um Beschimpfen. Auch das, da sind die Übergänge manchmal fließend. Aber Mattia Zanotti ist nicht Kapitän. Und auch deswegen. Also es gibt viele Gründe, warum man das sanktionieren muss. Und unabhängig davon, ob er jetzt ein italienischer Spieler ist oder ein Deutscher und ein Engländer oder wer auch immer, das muss mit aller Konsequenz bestraft werden, ansonsten lernen es die Spieler ja nie. Gehst du da mit?
Ja, es hat sich, wie du richtig sagst, über die letzten Jahrzehnte, ja, es ist, glaube ich, die einzige Sportart, wo jeder das Gefühl hatte, den Schiedsrichter zu maßregeln, zu beschimpfen, zu beleidigen und ihm zu erzählen, wie der Job funktioniert. Ja? Und auch vielleicht auch die Fehlentscheidung nicht zu respektieren und zu akzeptieren, ne? Und da hat eben die FIFA und die UEFA eben gesagt, okay, wir müssen unsere Schiedsrichter mehr schützen, eben mit den Verbänden zusammen. Und das ist eben jetzt so eingeführt worden und man merkt schon langsam wieder, dass es so wieder so ein bisschen aufweicht, ja. Aber auch, weil die Schiris in meinen Augen da nicht konsequent genug sind, ne? Sie lassen wieder mehr Kommentare von Außenstehenden zu, gehen auch mit ihnen in den Austausch, wo ich einfach mir wünschen würde, dass sie da klarere Handlungen einfach tätigen und sagen, hey, Moment, alle weg, der Kapitän darf zu mir und mit dem kläre ich das jetzt. So, und das ist wo ich nicht ganz bei Ihnen nachvollziehen kann, weil es war mal ein guter Weg da, ja, da habe ich das Gefühl gehabt, oh, das geht in die richtige Richtung. Erinnert dich an Rugby zum Beispiel, ja, da kommen da das sind ja Maschinen, die da mit dem Schiedsrichter dastehen, wie so kleine Schuljugend sich anhören, was der zu sagen hat. Und dann geht's wieder weiter, ja. Also das macht ja auch richtig Spaß, bei denen da zuzuschauen. Bei uns ist es halt noch so, ja, sehr emotional. Und da müssen wir auf der einen Seite, ich sage jetzt immer, einen guten Mix hinbekommen, weil ich finde, Emotionen gehören mit dazu. Mhm. Aber so wie jetzt gestern, das war einfach over the top und nicht, weil es ein Italiener war. Das würde ich ganz genauso auch zum Deutschen sagen. Wenn du dich so verhältst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du vom Platz gestellt wirst. Und nochmal, der Schiri hat gar keine andere Möglichkeit. Und da gilt's jetzt eben, ja, auch für die Trainer, für das Ganze drumherum, eben da auch wohlwollend auf die eigenen Spieler mal einzusprechen, ja. Bei aller Emotionalität, die der Sport ja auch braucht, ja. Aber gewisse Verhaltensregeln müssen eingehalten werden, weil sonst gibt's halt einfach Sanktionen. Fertig aus.
Genau. Und da Ist die Sommerpause eigentlich ein guter Zeitpunkt, um von oberster Stelle den Offiziellen wieder mitzugeben, zieht das bitte nochmal ein Stück weit konsequenter durch als in den letzten Wochen, weil ich bin da völlig bei dir. Die Regel wurde verabschiedet, ich fand die Regel super und ich hatte auch das Gefühl, dass man am Anfang als Unparteiischer in der Bundesliga, konnte man das zum Beispiel regelmäßig schon beobachten, versucht hat, die Regel umzusetzen, aber man muss es wirklich mit aller Vehemenz, mit aller Konsequenz machen, auch wenn das jetzt ein bisschen salopp und plakativ ist, aber Fußballer sind dann am Ende des Tages auch wie, weiß ich nicht, ein kleiner Hund oder Kinder, die testen ihre Grenzen aus, ne? Also da musst du wirklich den Riegel ganz klar vorschieben, ansonsten ufert das immer wieder auf, sondern nimmt der sich ein bisschen was raus, dann nimmt der andere sich ein bisschen was raus und dann wird das immer mehr und wenn du da nicht ganz klar sagst, nee, also das gibt's alles nicht mehr, das ist natürlich eine extreme Umstellung, also was sich über Jahre oder sogar Jahrzehnte eingebürgert hat, das wieder rauszubekommen aus dem Naturell eines Fußballers, das funktioniert eben nicht mal so eben, aber ich finde, da muss man ganz, ganz klare Kante zeigen und du hast schon richtig gesagt, in anderen Sportarten ist es gang und gäbe, dass man da einfach eine Entscheidung, mit der man nicht zufrieden sein muss, darum geht es ja nicht, aber man nimmt sie hin als Sportsmann und macht weiter. Ja, also im Handball zum Beispiel ist dem einen oder anderen das sicherlich geläufig, da hat man es schon gesehen, etwas weniger kommt es ja im Fernsehen, aber da kann ich halt von berichten, im Judo zum Beispiel, da darfst du gar nichts sagen auf der Matte, nicht zum Gegner, nicht zum Kampfrichter, ansonsten bist du disqualifiziert, da hast du deinen Mund zu halten. So, und in vielen weiteren Sportarten ist das eben auch gang und gäbe. So, und da ja, wünsche ich mir vielleicht wieder so ein bisschen mehr, dass da mit Nachdruck drauf geachtet wird. Das vielleicht noch zu dem Thema. Das haben wir jetzt auch nicht jede Woche, deswegen war es mir immer wichtig, da ein bisschen ausführlicher drüber zu sprechen, weil das bot sich gestern als gutes Beispiel an, wie man dann eben sanktioniert wird, wenn man dagegen verstößt. Über den Spielerwechsel wollte ich auch noch sprechen. Jetzt hast du ihn so schön ausgesprochen, den Namen Luca Colleosso.
Ja, Colleosso. Wieder so ein Zungenbrecher. Ja, so typischer italienischer Name, ja. So typisch italienischer. Ja,
Colleosso. Ja, wenn man es ein paar Mal macht, dann geht's. Ja, genau. Ja. Den hat er ja nach dem 1-1 rausgenommen. Und da habe ich dann auch nicht verstanden, weil ich hätte gedacht, nach dem 1-0 für Italien, wenn du das dann machst, dafür einen defensiven Mann bringst, hat er, glaube ich, ja getan mit Casadei oder Dei, dann ist das schon in Ordnung. Wobei, ja, defensiver Mittelfeldspieler vom FC Turin, den er dann gebracht hat. So, aber dann hast du zumindest eine Idee dahinter, warum du es machst, ob die gut ist oder nicht, ist nochmal was anderes. Aber dann sagst du, okay, ich nehme Offensiven raus und Defensiven bringe ich rein. Das ist dann nochmal irgendwie eine Idee, die sich da zeigt. Aber das habe ich nach dem 1-1 jetzt auch nicht verstanden. Tja, hat er sich da irgendwie zu geäußert? Ich habe da jetzt nichts mehr zu gefunden. Auf der PK oder so ist er vielleicht noch gefragt worden. Ich weiß es jetzt gar nicht, warum er das gemacht hat.
Da war ich nicht dabei, da waren wir on air, deswegen habe ich das nicht mitbekommen. Ich habe mich nur sehr gewundert. Nochmal, er wird sich definitiv was gedacht haben. Ja, dass du wechselst ja nicht aus, um deine Mannschaft zu schädigen. Irgendwas hat ihm scheinbar nicht gefallen oder hat gedacht, mit der Umstellung kann er seiner Mannschaft dadurch helfen. Weil nochmal, kein Trainer der Welt macht irgendwas gegen seine Mannschaft. Der wäre ja bescheuert. Ich habe es mir nur für mich gedacht. Sagt er, was macht denn jetzt? Gott sei Dank, er nimmt den Besten raus, wo wir riesen Probleme hatten. Unsere rechte Abwehrseite, riesen Probleme. Wir haben den einfach nicht in den Griff bekommen. Ja, und Gnonto, der war eher so derjenige, wo ich mir gedacht habe, der ist ja normalerweise pfeilschnell, der könnte unserer Mannschaft wehtun. Der kam gar nicht so ins Spiel. Ja. Und deswegen war ich so verwundert und habe im Nachhinein gesagt, Gott sei Dank hat er das gemacht, weil das war jetzt nicht zu unserem Nachteil.
Ja, ich habe jetzt hier gerade mal recherchiert, also da hieß es wohl, dass er aufgrund dessen ausgewechselt wurde, weil man die defensive Stabilität etwas mehr in den Vordergrund rücken wollte. Ja, okay. Gut, taktische Maßnahme ist am Ende schiefgegangen. Deutschland hat's super gemacht. Du hast das 2-1 angesprochen. Sensationelle Vorbereitung mit dem Kopf von Woltemade nach Ecke Röhl und dann, oder Quatsch, nach Flanke Röhl. So, und dann Weiper auch technisch anspruchsvoll das Ding reingemacht in der 87. Da glaubst du natürlich, bis ein Mann mehr, 3 Minuten vor dem offiziellen Ende, du bist dann durch, wenn du das Spiel gedreht hast. War dann nicht so. Vielleicht einmal ganz kurz noch ein Wort zu Nelson Weiper, da habe ich ein paar Schlagzeilen um ihn gelesen, dass er da irgendwie Abwanderungsgedanken hat, was die Nationalität angeht oder was kannst du dazu sagen?
Es sind 10 Spieler, glaube ich, die woanders noch auflaufen könnten. Schlussendlich, es muss immer jeder selber wissen, ja, wohin fühlt er sich hingezogen. Ich tue mich da oft schwer zu sagen, okay, ich mache die ganzen Jugendmannschaften bei den Deutschen und dann merke ich, dass es nicht ganz so einfach ist, in die A-Nationalmannschaft zu kommen, dann wechsle ich den Verband. Da tue ich mich persönlich brutal schwer, weil entweder fühle ich mich da hingezogen, dann spiele ich aber auch die Jugend da, oder ich bin Deutscher und dann spiele ich halt für die Deutschen, und wenn ich es nicht schaffe in die A-Nationalmannschaft, dann ist es halt so, ja, dann kann ich auch nichts machen. Aber dann zu sagen, ja, da gut, dann gehe ich halt nach Albanien oder nach Serbien oder weiß der Teufel wo, dann nach Nigeria, weil da ist die Chance, dass ich Nationalspieler bin, größer, die wollen mich, finde ich immer komisch und merkwürdig. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also ich persönlich kann damit überhaupt nichts anfangen. Dann bekenn dich. Du kannst doch nicht bis zur U21 für Deutschland spielen und dann, ja, weil der Bundestrainer mich nicht einlädt, da gehe ich jetzt woanders hin. Ja. Oh, da sträubt sich mir meine imaginären Nackenhaare und tue ich mich brutal schwer damit.
Ja, geht mir genauso. Ich finde, du musst dann schon auch irgendwo, was zurückgeben. Es ist Quatsch. Das kannst du jetzt in dem Zusammenhang nicht sagen, aber es ist so willkürlich. Ne? Jetzt hat Albanien gesagt, naja gut, also wir könnten uns das vorstellen, bei dem einen ist ein anderes Land und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern er was mit Albanien zu tun hat. Das kommt ja dann nochmal hinzu. Ist er da jetzt, weiß ich nicht, einmal im Jahr für einen Monat im Urlaub, weil die halbe der Familie da wohnt und man hat irgendwie so einen familiären Bezug nochmal, dann würde ich ja vielleicht noch sagen, naja gut, das spielt dann halt noch mit rein. Aber einfach nur Hauptsache, ich spiele Nationalmannschaft, völlig egal, welches Wappen da auf der Brust ist, das geht mir dann auch zu weit. Also das würde ich persönlich dann auch nicht verstehen, aber letztendlich muss es der gute Nelson Weipern dann.
Und sonst, das ist ein Stürmertalent. Ja, jetzt warten wir mal ab, wie seine Entwicklung weitergeht. Also eins kann ich dir sagen, der weiß, wo das Tor steht. Er hat noch Schwächen, hat noch Defizite, ja, aber das ist in dem Alter völlig normal, wo er definitiv noch Luft hat, sich weiterzuentwickeln und nach noch besser zu werden. Ja, aber der Junge weiß, wo das Tor steht. Und also ich würde es jetzt mal nicht kategorisch ausschließen, dass ich sage, also er sollte sich vielleicht mal mit Albanien auseinandersetzen, weil in Deutschland wird er es nie in die Nationalmannschaft schaffen. Also das sage ich nicht. Er hat noch Defizite, ja, aber das ist in dem Alter völlig normal. Und wenn er da konsequent dran arbeitet, dann sehe ich da schon Potenzial für die A-Nationalmannschaft, ganz klar.
Ja. Merlin Röhl hat ein super Spiel gemacht, hat dann auch das 3-2 gemacht in der 117. War auch kein einfacher Treffer, hat er toll gemacht, Übersicht behalten, starker Abschluss. Hat aber auch vorher schon seine Aktien im Spiel gehabt, fand ich. Also auch einer der Besseren, einer der Gewinner vielleicht auch des gestrigen Abends. Ne? Vielleicht noch ein Wort zu ihm.
Absolut. Er hat das Pech gehabt, sich im Abschlusstraining vor dem ersten Vorrundenspiel zu verletzen. Und zwar so, dass man nicht wusste, bleibt er oder muss er nach Hause oder wird jemand nachnominiert. Es ist sogar der Teamarzt vom SC Freiburg gekommen, hat mit den DFB-Leuten ganz eng zusammengearbeitet. Das betont er auch und da ist er auch sehr, sehr dankbar, wenn er das erzählt, dass sowohl der DFB, aber auch eben der Mannschaftsarzt vom SC Freiburg da tolle Arbeit abgeliefert hat. Ist dann im dritten Spiel, als komplett Rotation war gegen England, als Kapitän aufgelaufen, hat für mich ein super Spiel abgeliefert, wirklich. Der Junge hat ein Potenzial, ich sag's dir, der erinnert, wenn du den siehst, dann hast du immer das Gefühl, da läuft der Junge Leon Goretzka. Er hat denselben Laufstil, hat eine Dynamik, er hat ein hohes Spielverständnis. Und dem wünscht man jetzt einfach mal verletzungsfrei zu bleiben, weil das war auch sein Pech in Freiburg. Das hat ihm da wirklich auch den Stammplatz dann gekostet, weil er war relativ lange raus, ist jetzt hinten raus wieder zurückgekommen, aber auch nicht als Stammkraft, was er davor war, weil sich die Mannschaft eben auch in der Zeit, wo er verletzt war, einfach gute Resultate hingelegt hat. Seine Kontrahenten haben sich in den Vordergrund gespielt und der Trainer sah jetzt keinen Grund, da großartig zu wechseln. Und dem wünscht man sich, weil das ist zum Beispiel auch so einer, den ich in der A-Nationalmannschaft sehe. Wenn er sich so weiterentwickelt, wie er es jetzt gerade im Moment tut, ist es einfach ein grandioser Spieler, so ein wie nennt man es so schön, Box-to-Box-Player. Und der macht einfach Spaß und es hat mich so gefreut für ihn, dass er das entscheidende Tor schießt, weil der hat eine harte Zeit hinter sich und er ist dran geblieben, er hat Er hat nicht nachgelassen, er hat nicht gezaudert, sondern hat sich auch die Situation auch angenommen und für sich gesagt, okay, das ist nun mal so, ich kann jetzt rumschmollen oder das versuchen, das Beste daraus zu machen. Und das hat er eben getan. Aufgrund der guten Leistung gegen England hat der Trainer gewusst, den kann ich blind bringen. Und dass er derjenige dann ist, wo das entscheidende Tor schießt, sensationell.
Genau, gegen die Engländer. Da hat er auch getroffen und, nicht getroffen, da war er mit dabei. Und gegen England haben wir auch gewonnen, 2-1. Da haben wir tatsächlich schon auch rotiert. Wir hatten in der letzten Folge ja überlegt, wie macht der Trainer das? Lässt er die gleichen Jungs spielen oder rotiert er?
Er hat alle gewechselt und es war alternativlos, Cedric, weil die Belastung so exorbitant hoch ist. Wenn er es nicht getan hätte, bin ich überzeugt davon, dann hätten wir gestern 4-5 verletzte Spieler an Bord gehabt, denen wäre der Muskel um die Ohren geflogen. Und dann so verletzt, dass sie eben kein Spiel mehr hätten machen können. So hat es vielleicht nur Erik Martel erwischt. Ich hoffe, dass es nur ein Krampf im Adduktorenbereich war, dass er den wieder rausbekommt. Weil nochmal, die Belastung ist so brutal hoch und die Jungs, die leisten wirklich Großartiges ab, verlangen extrem viel von ihrem Körper und sie ziehen das durch. Aber und das war das Große, das war das Gute eben, dass er alle sind zum Einsatz gekommen, bis auf Noll. Das ist der dritte Torhüter, der darf nicht dran. Ja. Das ist der Einzige, wo er noch keine Einsatzminute hat. Alle anderen haben gespielt. Und vor allen Dingen, sie haben gegen England ein tolles Spiel gemacht. Ja. Sie haben sich wirklich gezeigt, sie haben sich angeboten. Und ich weiß, wie schwierig das ist für die Mannschaft, wenn du so jetzt ist eure Chance da, jetzt nutzt sie bitte. Das ist nicht so einfach, wie viele glauben. Weil du bist nicht im Rhythmus, das ist für die das erste Spiel gewesen von Anfang an und dann gegen keine schlechte Nation, ja, weil die Engländer, die haben zum Beispiel schon mit sehr vielen Hochkarätigen gespielt, weil sie noch ausscheiden konnten. Also sie mussten schon auch einigermaßen performen, um dann eben auch eine Runde weiterzukommen. Und die Jungs haben das grandios gemacht. Ja. Sie haben toll verteidigt, sie haben wirklich tolle Tore erzielt. Haben die Engländer da kalt erwischt und klar, dann war England zwar dominant, aber sie haben wenig zugelassen, weil sie eben sehr, sehr gut verteidigt haben, die Deutschen. Erst kurz vor Schluss haben sie dann den Anschlusstreffer erzielen können und das war nicht unverdient, dass sie gewonnen haben, die Deutschen. Und ja, und trotzdem die Engländer, ja, sie haben die Spanier verdient 3-1 geschlagen. Genau. Und sind jetzt da im Halbfinale wie die Deutschen auch.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir es doch so, wir arbeiten die Halbfinals mal ab, also die Konstellation. Wir waren gerade bei Deutschland und die spielen jetzt im Halbfinale gegen Frankreich. Die haben das Spiel gegen Dänemark noch gewinnen können, auf der Zielgeraden sozusagen. Innerhalb von 120 Sekunden haben Merlin und Tell getroffen, 84., 85. und damit aus einem 1-2 ein 3-2 gemacht. Man kann sagen, man applaudiert am Ende des Tages tapferen Dänen, denen man es sicherlich auch gegönnt hat, die zweimal führen konnten. Einmal durch Bischoff, 18. Dann gab es den Ausgleich kurz vor der Pause durch Cissé in der 44. Dann in der 49. 2-1 Sörensen. Ja, und dann bis 6 Minuten vor Schluss hielt die Führung der Dänen und dann eben dieser gerade genannte Doppelschlag durch Merlin und Tell und zack ist Dänemark raus und Frankreich weiter. Und da interessiert das keinen, ob die eine Mannschaft, wie jetzt die Dänen, aufopferungsvoll gekämpft haben, 90 Minuten zweimal geführt haben bis kurz vor Ende, ob man es denen gegönnt hätte, ja oder nein. Am Ende sind es die Franzosen, weil sie hier und da vielleicht individuell etwas stärker waren. Das war das, was ich gesehen habe. Also klar, ne, wir hatten schon darüber gesprochen, dass die Skandinavier, egal ob jetzt die Finnen oder die Schweden oder die Dänen, egal ob U21 oder A-Nationalmannschaft, die haben immer ein starkes Kollektiv, die sind als Mannschaft immer unglaublich gut. So auch eben die U21 der Dänen gestern. Aber am Ende des Tages, die französische Klasse hat es dann doch gemacht. Und damit bekommt Deutschland den, zumindest auf dem Papier, doch deutlich stärkeren Gegner. Kann man so sagen, ne?
Jein, ja, also wie individuell braucht man nicht drüber diskutieren, sind die Franzosen wieder hervorragend aufgestellt, aber als Kollektiv tun sie sich noch schwer. Ja, wenn man sich auch die 2 Gegentore ansieht, wo sie bekommen, also das, wenn du in der Kreisliga A bekommst, dann scheißt deine Jungs auch zusammen, ja, und sagst, ey, sag mal, was macht denn ihr da, ihr Zauberer da hinten? Also ganz billige Tore, was sie kriegen, und sie müssen dann schon auch einen riesen Aufwand betreiben, um dann eben als Sieger vom Platz zu gehen. Aber sie haben sich durchgesetzt, ja, eben aufgrund, wie du richtig sagst, ihrer individuellen Qualität. Aber ich weiß nicht, ob wir uns nicht schwerer getan hätten, gegen Dänemark zu spielen. Ja, also ich sehe da schon Chancen für uns. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wie verpacken wir diese Verlängerung. Ja, also das ist schon brutal anstrengend gewesen. Ja, dann spielst du 3 Stunden nach den Franzosen. Also sie haben 3 Stunden mehr oder früher Feierabend gehabt. Und du spielst da eben am Sonntag, am Mittwoch in Košice, also sprich, das ist von hier Bratislava mit dem Auto 5 Stunden weg. Also du musst schon auch eine kleine Reisestrapaze auf dich nehmen. Aber hey, vom Namen her ist es natürlich der Burner. Ja. Also das ist schon Deutschland, Frankreich. Also das ist großartig. Ja. Und wie du sagst, die Franzosen individuell hervorragend besetzt. Also wirklich mit Hochkarätern. Und ich hoffe trotz alledem, dass sie so verteidigen wie gegen Dänemark. Und dass wir die Defensive besser in den, oder wir ihre Offensive besser in den Griff bekommen wie die Dänen, weil da haben sie dann es über sich ergehen lassen müssen, dass halt einfach individuell, wenn ich mir das 2-2 anschaue oder auch das vom Tell, das ist dann einfach auch schwer zu verteidigen, weil das einfach gut ist von den individuellen Spielern dann auch. Ja, man kann sagen, ja gut, er ist nicht gut in den Zweikampf gekommen. Nein, ich sage, der hat es einfach als Offensiver mal richtig gut gemacht. Man kann halt auch nicht immer alles verteidigen. Ja, das, so wie das 2-2 der Italiener, das muss man dann akzeptieren, wenn du so einen Freistoß kriegst, das muss man halt dann hinnehmen, ja. Und klar war das Quäntchen Glück auch auf der französischen Seite, weil der Ausgleich, der Ball geht ein Diagonal, du musst von der linken Seite auf die rechte Seite, Diagonalball geschlagen. Viel zu weit, der Ball rollt. Wo rollt er hin? Genau an die Eckfahne, so dass der Ball im Spiel bleibt und durch die Flanke schafft man es, den Ausgleich zu erzielen, 1-1, kurz vor der Halbzeit. Da, wo du denkst, das gibt's doch gar nicht. Also du brauchst auch das Quäntchen Glück, weil der Ball hätte genauso ins Aus gehen können. Nein, tut er nicht. Er bleibt im Spiel und dadurch erzielst du den Ausgleich. Also du brauchst auch das Quäntchen Glück. Und das hatten die Franzosen jetzt in diesem Spiel. Und ich hoffe, dass es uns am Mittwoch im Semifinale holdig sein wird.
Ja, Mathis Tell zum Beispiel, der stürmt da vorne und der hat ja auch 3 Jahre in der Bundesliga gespielt oder 2,5 von Mitte 2022 bis Februar 2025 für die Bayern, 60 Spiele, 12 Tore, 20 Jahre jung und kickt seitdem bei den Tottenham Hotspurs im Liga-Alltag. Da hat er auch schon in der Premier League 13 Spiele. 2 Tore und jetzt.
Naja, haben sich auch den etwas kosten lassen, ja, über 30 Millionen. Ich glaube sogar im Vertrag war drin erstmal gestanden 60 Millionen. So gut hat er halt dann doch in diesem halben Jahr nicht performt, dass Tottenham bereit gewesen wäre, diese Summe zu bezahlen. Aber für die Hälfte machen sie es.
Für die Hälfte machen sie es und es ist ja eine Investition in die Zukunft. Wie gesagt, der ist gerade mal 20 Jahre jung. Der hat noch Entwicklungspotenzial und zeigt ja auch eben jetzt hier in solchen Spielen, wie dann gestern gegen Dänemark, was er so kann am Ball. Ja, also insofern, da haben wir so einen richtigen Klassiker im Halbfinale. Deutschland-Frankreich. Vielleicht ein Tipp, wie geht's aus? Blick in die Glaskugel.
Ja, ich hoffe, dass wir uns durchsetzen. Oder ich bin eigentlich ganz guten Mutes, dass wir trotz der Strapaze, dass wir jetzt dieses eine besagte schwierige Spiel, das haben wir rumgekriegt gegen Italien. Und das hat eigentlich jede Nation hat dieses eine Spiel, wo es zäh ist, wo es schwer ist, wo du auch das Quäntchen Glück brauchst. Ja. Und das haben wir jetzt gegen Italien gehabt. Und jetzt kommt wieder ihre Qualität, weil sie sind gut aufgestellt. Wir haben tolle Spieler. Und wenn die Gas geben, dann bin ich überzeugt davon, dass wir auch die Franzosen schlagen werden.
Und du hast gesagt, du bist ein bisschen schwer reingekommen beim Kommentar gestern. Gibt es einen Zusammenhang? Also hat das auch mit dem Spiel zu tun gehabt? Hast du dich da anstecken lassen sozusagen?
Scheinbar. Also es ging nicht nur mir, sondern auch unserem Kommentator Flo Hauser ging es so, weil wir uns in der Halbzeitpause besprochen haben. Sag du Flo, es tut mir leid, ich würde gern mehr unterstützen bei seinen Szenen, aber ich tue mich schwer. Sagt er, ich mich auch. Und ich glaube, wir die Mannschaft hat auf uns abgefärbt. Ja? Also wir sind auch ganz schwer ins Spiel gekommen, aber hinten raus waren wir bockstark.
Genau, und darauf kommt es an, ne? Und jetzt würde ich sagen, am Mittwoch funktioniert alles. Die Deutschen machen es direkt von Anfang an gut. Ihr seid wieder im Flow. Also Da hat man diesen schwierigen Tag bei der U21-EM schon hinter sich. Das lässt doch hoffen auf das, was noch kommt. Wir haben nämlich noch tolle Spiele, also zwei Halbfinals und logischerweise das Finale, das natürlich von großem Interesse ist, unabhängig davon, ob Deutschland oder dabei ist oder eben nicht. Denn die anderen beiden sind auch richtig gut. Und zwar England und die Niederlande. Die treffen im zweiten Halbfinale aufeinander. Die Niederländer haben es tatsächlich geschafft, mit destruktivem Fußball die spielfreudigen Portugiesen zu schlagen, indem sie einfach sensationell gut verteidigt haben und die eine Chance genutzt haben. So einfach ist manchmal Fußball. Das reicht, um zu gewinnen. Und schon heute fragt ja eigentlich keiner mehr nach, wie hat das geklappt. Nur ich würde nochmal ganz kurz nachfragen, hier im Podcast, wie es geklappt hat. Also du hast gesagt, Portugal, das habe ich noch im Ohr in der letzten Folge, ist schon auch einer der Mitfavoriten um den Titel, denn die sind richtig spielstark, die machen richtig Laune. Die haben ja auch die Gruppe wirklich toll überstanden, ist das falsche Wort, sondern toll hergespielt, praktisch die anderen Gegner in der Gruppe als erster entsprechend eine Runde weiter und jetzt dann in einem merkwürdigen Spiel, aber so läuft Fußball eben manchmal, dann das Aus gegen die Niederlande. Dein Kommentar dazu?
Unglaublich, unglaublich. Die Niederlande Mentalitätsmonster, muss ich wirklich sagen, weil die Portugiesen haben wirklich den besten Eindruck mit der deutschen Mannschaft gemacht. 19-0 Tore, nur ein Unentschieden gegen Frankreich gespielt, wo Franzosen bis heute noch nicht wissen, wie sie das mit 0-0 über die Zeit brachten, ja, weil die hatten so viele hochkarätige Chancen, die Portugiesen, und konnten sie nicht nutzen. So, jetzt fängst du das Spiel an und der Sohn von Marc van Bommel denkt sich, ich muss mal so Fußball spielen wie mein Vater und kriegt nach 20 Minuten gelb-rote Karte. Nach 20 Minuten. Ja. Nach einer halben Stunde lasst die Holländer einen Elfmeter zu. Den verschießen die Portugiesen. Und von da an haben sie keine Torschance mehr. Nur so Halbchancen, mal einen Schuss aus 20, 25 Meter, aber nichts mehr, wo du sagst, oh, mit Glück und Verstand haben sie es irgendwie geschafft, dass es kein Tor wird. Nein, die Niederländer haben die besseren Torschancen. Sie haben es immer wieder geschafft, also erstmal sensationell gut zu verteidigen, aber auch immer wieder diesen einen besagten Konter zu setzen. Und ich sage dir eins, sie haben es geschafft, mit 10 Mann diesen Sieg nicht zu stehlen. Das war nicht, dass es ein unfassbares Glück war, das auf ihrer Seite war, sondern sie haben mit einem unfassbaren Willen, mit einer unfassbaren Energieleistung, was für Holländer eigentlich auch ein bisschen untypisch ist, mit einer unfassbar guten Defensivarbeit, es geschafft, den Portugiesen den Spielfluss und den Spielspaß zu nehmen und selber gefährlicher zu sein wie sie und dann eben diesen einen besagten Konter, ich glaube in der 84. Super Steckpass von wie hat der linke Verteidiger von den Dortmundern geheißen, Jung, der jetzt bei Aston Villa spielt, Madsen. Madsen hat einen super Ball in die Schnittstelle der Portugiesen gespielt und der Stürmer wunderbar am Torwart vorbeigelegt, ins leere Tor geschoben. Also sensationell, was die Holländer da geleistet haben.
Ja, Madsen, genau richtig. Und dann Ernest Pocku, der den Konter abschließt. Und das war dann das Tor für die Niederlande. Und es war das erste Gegentor für Portugal bei dieser Europameisterschaft. Das erste und einzige Gegentor. Die fliegen raus aufgrund eines Gegentores. In der Vorrunde haben sie 9-0 Tore erzielt. 9-0. 0-0, obwohl sie die bessere Mannschaft waren gegen Frankreich. Und die anderen beiden Spiele haben sie haushoch gewonnen. Deswegen 9-0. Tore auf ihrer Seite und dann spielen sie das Viertelfinale, machen den Elfmeter nicht, sind lange in Überzahl, bekommen ein Gegentor und so war es das, ne? So grausam kann Fußball sein.
Ja, aber verdient. Also nochmal, sie haben verdient gewonnen. Sie haben eine großartige Mentalität gezeigt, was ich ihnen nicht zugetraut habe, ja, weil sie haben sich extrem schwer getan in der Gruppe. Wobei auch da schon gegen die Ukraine, wo sie unbedingt gewinnen mussten, dann wirklich souverän das Spiel für sich gezogen. Also das ist eine Mannschaft, die kann Widerstände, kann die bewältigen und beseitigen. Ja, also das untypisch für holländische Mannschaften. Eigentlich wenn es ein bisschen schwierig wird, dann knicken sie ein. Aber dieses Mal nicht. Nein, das ist eine Mannschaft, die eine hohe Mentalität hat. Großartig.
Ja. Und eine tolle Mentalität haben auch die Briten. Jetzt sind wir bei unseren geliebten Engländern. Die haben gewonnen mit 3-1 gegen Spanien. Hätte wahrscheinlich auch nicht jeder getippt, um es mal so zu formulieren, jetzt vor dem Spiel. Denn die Spanier haben es ja auch bockstark gemacht in ihrer Gruppe, haben einen tollen Kader dabei. Der komplette FC Barcelona steht den Spaniern ja zur Verfügung, ist nicht bei der Club-WM. Also die hatten auch schon eine muntere Truppe mit auf dem Feld und im Turnier und sind trotzdem ausgeschieden gegen Briten, denen wir nicht die Qualität abgesprochen haben, um Gottes Willen, das haben wir nicht getan. Aber wo du auch sagtest, naja gut, also es gab schon mal in der Historie der Engländer etwas stärkere Jahrgänge. Das ist jetzt nicht zwingend der stärkste von dem bisher gezeigten. So, jetzt haben sie aber trotzdem gewonnen mit 3 Toren. Es gab einen umstrittenen Elfmeter, da haben die Spanier so ein bisschen gehadert, aber sei es drum. Haben früh einen Doppelschlag hingelegt. Die Briten sind auch deswegen relativ schnell auf die Siegerstraße gekommen, haben es dann gut durchgezogen und nicht unverdient im Halbfinale. Wer hätte das gedacht? Es war schon nicht nur ein packendes Duell, sondern es war schon auch am Ende des Tages kein unverdienter Sieg, so sehe ich das, der Briten, die eine Leistungssteigerung vorgenommen haben, die sich nochmal gesteigert haben gegenüber dem, was sie in der Gruppenphase gezeigt haben und deswegen jetzt auch wieder sehr, sehr, sehr ernstzunehmender Titelfavorit mit sind, wobei man sagen muss, wer im Halbfinale steht, der klar hat definitiv natürlich seine Möglichkeiten, das Ding zu gewinnen. Da steht jetzt keiner aufgrund von Losglück. Das ist alles mit Qualität gesegnet. Aber ein tolles Spiel, ein spannendes Spiel hätte ich so vorher nicht erwartet, Markus.
Ich schon.
Wir haben ja auch hier. Dass die Briten die Spanier schlagen.
Ja. Ich habe die Spanier zweimal live gesehen im Stadion. Die hatten mich überhaupt nicht überzeugt. Die haben ein größeres Problem wie die Engländer. Also bei den Engländern sind schon noch Jungs dabei, wo du sagst, wo, da ist hohe Qualität dabei, ja. Und das haben die Spanier überhaupt nicht. Das ist also wirklich einer der, glaube ich, schwächsten Jahrgänge, die Spanier seit langem haben. Da ist nichts dabei, wo einem von den Socken reißt. Wir haben ja hier auch heiß und innig diskutiert. Alle haben gesagt, die Italiener sind besser für uns. Und ich habe von Anfang an gesagt, nee, lass uns lieber gegen die Spanier spielen. Ich habe sie gesehen, die sind nicht so gut. Ja? Die haben nicht die Qualität, uns da weh zu tun. Ja? Die Italiener schon, aber die Spanier nicht. Und genauso ist gekommen. Und ich habe dann das Spiel eben gesehen und die Engländer haben, was ihnen natürlich auch zugute kam, die Spanier wollen den Ball haben, haben sehr viel Ballbesitz gehabt, haben 60-65% Ballbesitz. Die Engländer konnten sich etwas tiefer stellen und dann eben mit ihrem Umschaltspiel, ob's da mit Elliott ist, ob McAtee, ob Hutchinson, die haben ja dann schon Pace, ja, und dann haben sie den Spaniern brutal wehgetan, ja. Sie sind verdientermaßen 2-0 in Führung gegangen, haben alles im Griff und dann kriegen sie wirklich einen ganz, ganz blöden Elfmeter gegen sich. Kwanza ist so praktisch das letzte Stück am Ende, der dann das Foul zwar begeht, aber eigentlich nichts dafür kann. Dann kriegst du den Anschlusstreffer und dann weißt du, wie es ist. Dann wird's natürlich schon nochmal etwas eng. Wobei die Spanier auch nur eine wirklich hochkarätige Chance hatte in der zweiten Halbzeit, Beadle im Tor gut hält und da ist. Und sonst war, klar, sie waren dominanter, haben mehr Ballbesitz, aber das ist immer das, was ich sage. Der Ballbesitz allein bringt dich ja nicht weiter. Du brauchst sie im entscheidenden letzten Drittel, da brauchst du gute Stafetten, da brauchst du gute Lösungen, ja, da brauchst du gute Läufe, dass ich dann dem Gegner eben auch wehtun kann. Und das hatten die Spanier nicht. Da sind sie nicht kreativ genug gewesen. Und da haben sich die Engländer schlussendlich verdientermaßen mit 3-1 dann auch durchgesetzt. Und es wäre schon cool, wenn wir ein Finale Deutschland-England hätten. Also da würde ich jetzt nicht Nein sagen, sagen wir es mal so. Da hätten wir einiges zu besprechen.
Ja, absolut. Also das wäre das Traumfinale, da sind wir uns alle einig und wird sicherlich dann nochmal ein ganz anderes Spiel als jetzt das Gruppenspiel. Aber soweit sind wir tatsächlich noch nicht. Ich hätte die Spanier tatsächlich stärker eingeschätzt. Also ich halte generell immer viel auf die spanische Spielkunst und eben auch Mentalität. Also Spanien ist für mich immer so eine Nation, die immer relativ gut beides zusammenbekommt. Mentalität und Spielklasse. Es gibt ja Nationen, die tust du in die eine oder in die andere Schublade. Selten
gibt es Nationen, ganz kurz. Sagen wir mal so, sie haben ja nicht die allerhöchste Qualität, die Spanier. Und was mich noch viel mehr irritiert hat, unfassbar unsympathisch. Also immer, wenn die Spanier gespielt hat, gab es immer Rudelbildungen, unfassbar schlechte Verlierer. Auch nach dem Spiel auf die Engländer losgegangen, weil in ihren Augen darf man sich mittlerweile nicht mehr freuen, wenn man gewinnt. Oder das 3-1 war ja in der 92. Minute. Und da sind die völlig ausgetickt, die Spanier. Der einzige Vernünftige war für mich der Trainer. Der hat das Ganze versucht, zu schlichten und da Ruhe zu bewahren. Aber auch schon gegen die Rumänen, unfassbar unsympathisch, die Spanier. Also die haben eine Art gehabt, die kam nicht gut an bei uns. Also das war, wo ich sage, das hat mit Fairplay nichts zu tun. Sie fühlten sich, weiß der Teufel warum, über den Dingen stehend und haben sich dementsprechend verhalten. Und das war nicht okay, das war nicht in Ordnung.
Ja,
deswegen okay. Verdientermaßen ausgeschieden.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Habe ich nicht gesehen, die Bilder. Gut, dass du es einbringst, weil gut, klar, ne, das darf man nicht unerwähnt lassen. Ich habe jetzt nur gerade hier nochmal den Kader aufgerufen. Also wenn ich das hier so sehe, Lopez, Moleiro, Juan Lu, die drei vorne, hinter Josef, dem Mittelstürmer hier vom...
Da schießt der Kator, der trifft alles, nur das Tor nicht. Also,
aber die drei dahinter, gerade angesprochenen hier vom FC Sevilla, von Las Palmas und von, wo spielt der Juan Lu? Sevilla, FC Sevilla. Ist ja keine Lauftruppe. Aber du hast schon recht, am Ende des Tages spielt das auch mit rein. Und wir haben über die Briten zum Teil ja schon gesprochen. Wir haben den einen oder anderen rausgegriffen beim letzten Mal. McAtee, toller Spieler mit ganz viel Potenzial, der es auch immer schon wieder auch aufs Feld bringt. Elliot natürlich, Hutchinson auf links, über die haben wir letztes Mal schon gesprochen. Und sollte es zum Finale kommen, würde ich sagen, nehmen wir uns den kompletten Kader der Briten mal vor und nehmen alle 11 mal auseinander, beziehungsweise gucken mal, was wir zu denen sagen können und schauen dann auch nochmal auf die Bank, weil der Kader ist nicht nur groß, sondern eben auch mit viel Qualität mit dabei und ist vielleicht ja tatsächlich der Halbfinalgegner. Was schätzen, wie würzen? Also England, Niederlande ist ja auch ein sehr schwierig tippbares Spiel.
Ja, wie auf der einen Seite die Mentalitätsmonster aus Holland und auf der anderen Seite, ja, die Engländer, die wissen, wie man Titel gewinnt. Ja, das haben sie ja vor 2 Jahren getan. Sie sind ja der amtierende Titelverteidiger und ich glaube trotz alledem, dass sich die Engländer durchsetzen werden. Ja, ich bin da überzeugt davon. Ich glaube, dass die Engländer sich durchsetzen werden. Es wird eine enge Kiste. Ich glaube nicht, dass das hoch ausgehen wird für die Engländer, aber sie werden sich durchsetzen.
Okay. Dann hätten wir ja tatsächlich das Traumfinale, wenn wir deinen Tipps da nachgehen. Also du hast gesagt, die Deutschen machen's, die Briten machen's und dann hätten wir das Traumfinale am kommenden Wochenende. Ne? Das heißt, das wäre dann Thema, großes Thema in der nächsten Folge und da lassen wir uns natürlich ganz, 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 ganz stark drauf ein. Nicht ganz so stark lassen wir uns in dieser Folge auf die Club-WM ein. Vielleicht noch 2, 3 Worte zu, Ja, was kann man sagen? Man kann sagen, es läuft so, wie man das vorher gedacht hat, dass es läuft. Also die großen Namen, die punkten und setzen sich durch gegen die entsprechend nicht ganz so starken. Gut, klar, Paris hat gegen Botafogo verloren. Das weiß ich jetzt nicht, ob man das unbedingt auf dem Zettel hat. Wahrscheinlich nicht. Aber die werden sich am Ende des Tages wahrscheinlich trotzdem durchsetzen, weil sie das letzte Spiel dann gegen Seattle gewinnen und dann sind sie als Zweiter weiter und dann interessiert sich auch keiner mehr dafür. Aber Atletico Madrid scheint in dieser Gruppe B auszuscheiden. Das ist dann vielleicht nochmal ein Hingucker. Ansonsten, wenn wir es mal so durchgehen, der FC Porto hat sich so ein bisschen schwer getan bislang als europäischer Vertreter in Gruppe A. Dann haben wir in der Gruppe C die Bayern, die souverän machen. Souverän, naja gut, also 2-1 gegen die Boca Juniors, aber verdientes 2-1. In Summe ganz klar Tabellenerster von Benfica Lissabon, die gegen Auckland City gewonnen haben, parallel. Chelsea, die haben gegen Flamengo verloren. Weiß ich jetzt nicht, Nico, Markus, was war da los? Also tun sich das ein bisschen schwer in Gruppe D, wobei Flamengo jetzt vielleicht auch keine Laufkundschaft ist. Das ist, glaube ich, von den 4 Teams neben Chelsea die stärkste Mannschaft, ne?
Ja, man sieht, dass die Südamerikaner, die Bayern waren die einzigen, wo eine südamerikanische Mannschaft geschlagen haben. Ja. Alle anderen haben es nicht geschafft, ja. Entweder unentschieden oder eben verloren. Die sind mitten in der Saison, weißt du, die sind frisch, die kommen mit der Hitze klar. Es muss ja prügelheiß sein, also das, was ich so höre, es muss unmenschlich sein, um diese Uhrzeit dann eben auch zu spielen. Und da tun sich natürlich die Südamerikaner etwas leichter. Sie sind es gewohnt, eben bei solchen Temperaturen da an den Start zu gehen. Und vor allen Dingen, sie sind halt nicht am Ende der Saison, sie sind mitten oder haben gerade erst angefangen, haben gerade das erste Drittel, sind sie gerade dabei. Also das wird schon noch interessant. Also ich glaube nicht, dass der größte Name dort gewinnen wird, sondern die Mannschaft wird gewinnen, die am fittesten ist. Ja, das anders, glaube ich, kann man es nicht sagen.
Das wiederum wäre dann spannend. Dann sollten wir das definitiv noch so ein bisschen im Auge behalten. Man City als englischer Vertreter souverän. 2 Spiele, 2 Siege hinter Juve oder punktgleich mit Juve.
Und was ein Tor von Gündogan heute. Also ja, unglaublich. Ja, Weltklasse.
Das darf man Weltklasse-Tor.
Ja, ein tolles Tor. Empfiehlt sich das nicht, hier nochmal anzuschauen, ja.
Genau. Dann haben wir noch die Gruppe H mit Real Madrid und Salzburg. Da läuft auch eigentlich alles wie gehabt. Also insofern, ja, wir behalten das mal weiter im Auge und wenn es dann in die K.O.-Runde geht, dann lohnt es sich nochmal mehr, das Ganze aufzugreifen. In der Vorrunde müssen wir erstmal gucken, wer macht's denn überhaupt. Aber südamerikanische Mannschaften sind natürlich stark mit dabei, hitzebeständig, voll in der Saison, du hast es gesagt, und die Europäer werden es zu großen Teilen, bei Porto bin ich mir nicht sicher, aber ansonsten werden sie es wahrscheinlich auch alle machen und eine Runde weiterkommen. Ja. Und damit sind wir am Ende des Podcasts angelangt. Wie gesagt, ich freue mich sehr, 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 sehr auf die nächste Folge, weil ich dann eben auch hoffe, dass wir ein packendes Finale dann schon, die Halbfinals sind ja jetzt am Mittwoch, aber eben auch das packende Finale am Wochenende, das dann kommt, dass wir das schön auseinanderschrauben können und dann hoffentlich viel über die Briten auch sprechen, deren Spieler dann hoffentlich im Finale auch mit dabei sein, gegen die Deutschen. Markus Tipp. Ist es auf jeden Fall. Ja, also du wirst die ganze Woche noch in Bratislava verbringen und mit der deutschen Mannschaft reisen, weil diese 5 Stunden Reisestress hast du dann ja auch. Ne? Trittst du die morgen an?
Ja, morgen geht's los geht's auf nach Kosice. Sehen wir auch ein bisschen was vom Land, ist doch auch schön. Und dann erhoffen wir, dass wir eben mit einem breiten Lächeln wieder nach Bratislava kommen und am Samstag das Endspiel Deutschland gegen England live vor Ort dann eben auch kommentieren zu dürfen.
Ich wünsche es dir von Herzen. Die 5 Stunden mit dem Auto oder?
Mit dem Auto, genau.
Ja, ganz entspannt. Schön. Und was machst du heute noch?
Heute, wie die Spieler auch, Wellness, Eistonne und dann sind wir wieder 100%ig fit für das Halbfinale.
Wellness und Eistonne, das ist der Tipp für euch, wenn ihr es bei dieser Hitze, die ja zum Teil in Deutschland auch vorherrscht, bei euch sind es auch 30 Grad, ne?
Ja.
Wenn ihr da gut durch den Tag kommen wollt, Wellness und Eistonne, das hinten raus noch. Wunderbare Schlussworte. Markus, ich danke dir für eine kurzweilige Folge und freue mich auf die nächste Woche und tolle Reisetage und vor allem noch viel schönere Spiele und jetzt erstmal ganz viel Erholung.
Vielen lieben Dank und alles Gute euch, liebe Zuhörer, bis nächste Woche. Ich freue mich.